Ja.
Ja.
Nein.
Doch.
Nein, oh. Doch. Genau. Ja, Grüße nach Frankreich.
Louis de Funès. Ja. Finesse heißt der.
Finesse, ja, haben wir auch schon mal hier eine Klangküche. Ja, ne? Wie spricht man ihn eigentlich aus?
Genau, mit S auf jeden Fall, weil es eben kein französischer Name war. So, irgendwie sowas war es.
Ja.
Ja.
So, Sinan, jetzt haben wir uns genug schon eingegroovt, würde ich sagen.
Ja, es ging ganz
wir
schnell.
Wir haben ja keine Zeit. Schon eine Minute weg von unseren 60 angepeilt.
Stimmt gar nicht. 35 Sekunden, so.
Okay. Ja, herzlich willkommen zum Vier-Gänge-Menü / die Klangküche / der beste Podcast der Welt. Nein,
ich habe gehört, man sagt Vier-Gänge-Menü versus so. Die Klangküche.
Achso, ich dachte Featuring.
Klangküche,
Featuring, Vier-Gänge-Menü.
Das haben Featuring, das machen so die Pop-Artists. Und die coolen Artists, die machen Versus. So, weißt du, wie so die kämpfen gegeneinander.
Ich dachte, man macht jetzt immer so ein X, also so ein X.
Ach so, ja, das geht auch. Ja, ja. Ja. Klangküche X, vier gegen
oder wir sind Remix, kann man auch sagen.
Ja.
Auf jeden Fall sind wir dann in unserem täglichen Terminus angekommen.
Aber das Einzige, was wir nicht sind, ist ein Mashup, bitte, ja?
Nee, Mashup klingt auch immer so ein bisschen matschig, ne?
Klingt es billig. Das
ist alles in einen Topf und einfach umgerührt.
Vier-Gänge-Menü, Klangküche, Mashup.
Ja.
So. Ja.
Ja.
Hast du eigentlich Themen dabei? Ich habe diesmal sogar Themen dabei.
Ja, ich auch. Ich habe was eingepackt, Sinan.
Geil. Ich habe auch zwei Themen. Dann haben wir auch noch eine Top 3. Wird eine super Folge.
Ja,
wahrscheinlich ein bisschen Gas geben.
Mega Folge wird das. Ja. Wahnsinn.
Dann ballern wir Intro raus und dann geht's direkt los.
Auf geht's.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Möchte denn mal anfangen?
Ja, ich lasse dir gerne den Vortritt.
Alles klar. Dann möchte ich mit dir, weil ich gestern Abend habe ich eine Doku gesehen bei der ARD über die Love Parade. Ich würde gerne nochmal mit dir über die Love Parade reden.
Gerne.
Hast du die auch gesehen? Oder?
Nee, leider nicht, aber ich habe es mir notiert hier und ich werde sie mir in der Mediathek der ARD noch nachträglich reinziehen.
Ich denke mal, ich darf dir jetzt so ein bisschen spoilern, oder? Ich meine, wirklich was Neues wirst du da eh nicht erfahren.
Was war das denn so? History of Love Parade?
Ja, genau. So die erste Love Parade und wie das dann quasi angefangen hat.
Auf dem Kuhdamm damals noch.
Ja, richtig. So, und ich muss sagen, ich wusste gar nicht so viel über diese Anfänge und so weiter, ne? Also ich glaube, ich war einfach noch ein bisschen zu jung. Die erste war, glaube ich, 89 oder 88 sogar. Ich weiß nicht, irgendwie so.
Nee, 89.
89. Und das war ja, wie gesagt, die erste Demo, die sie angemeldet hatten unter dem Titel Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und das ist da ja entstanden aus dieser Techno-Szene heraus, ne? Die eigentlich immer in ihren Bunkern, also die Doku geht am Anfang auch erstmal gar nicht um die Love Parade, sondern wie es überhaupt dahin kam. Also dass es ja anfing mit wirklich so dieser Techno-Kultur, dass man da irgendwie in Berlin mit Strobo und irgendwelchen Anlagen in irgendwelchen Bunkern, also wirklich, also das sind dann immer so, ich sag mal, Zeitzeugen, die so erklären, wie das so ablief. Und das ist ja so das gar nicht schickimicki, ne? Also wenn man sich so dagegen jetzt vorstellt, so Sensation White, das ist so das andere. Der andere Pol sozusagen.
Das ist der andere Pol, aber kann es auch nicht vergleichen. Ne? Also so ein Indoor-Festival-Event mit einer auf der Straße stattfindenden Parade.
Nee, achso, ich meinte jetzt die Techno-Szene an sich.
Ach, du meinst, was sie da in den Bunkern gemacht haben?
Genau,
ja, klar. Also
genau.
Das war richtig rough, ne? Also das, richtig dreckiger. Also war ja sowieso nicht nur in Berlin damals, aber auch in Frankfurt und so weiter. So dunkle Clubs in Kellern, so das Dorian Gray auch und so im Frankfurter Flughafen. Das war alles so noch. Also hatte nichts mit edel oder schickimicki zu tun.
Gar nicht.
Das war Underground im wahrsten Sinne des Wortes.
Also das war wirklich krass. Also wirklich, die haben gesagt, teilweise die Clubs, die waren, es ging nur Nebelmaschine, Stroboskop, Anlage. Man konnte teilweise gar nichts sehen. Also die Leute sind teilweise irgendwie gegen die Wände gelaufen, weil man nicht gerafft hat, wo es lang geht. das kann man sich ja, also das ist so weit weg von irgendwie so einer Schickimicki-Disco, ne?
Klar.
Und aber daraus hat sich eben dann hat sich das so entwickelt. Und ich fand es auch interessant, in der Doku haben sie auch tatsächlich dann mal so über die Droge Ecstasy auch gesprochen und auch gar nicht, dass jetzt, also das ist, ich war überrascht, das wurde relativ positiv erwähnt. Also Ecstasy sei eben die Droge der Empathie. Die Leute werden dann sehr, ja, sehr friedlich, full of love. Full of love. Also im Prinzip so ein bisschen, sie haben es so erklärt, also wenn du dir vorstellst, irgendwie Alkohol ist ja auch eine Partydroge letztlich, aber bei Alkohol passiert es halt häufiger auch mal so, dass das mal so umschlägt, ne? So die Stimmung.
Ja.
Das kann auch sehr schnell mal ins Aggressive wechseln. Und so, also ich kenne mich mit dem Drogenkonsum von Ecstasy nicht aus, aber so wie die das da beschrieben haben, scheint das wohl mit Ecstasy einfach nicht zu sein. Also die Menschen werden tatsächlich sehr, sehr, sehr sanft und eher noch kuschelbedürftig.
Ja.
Soll aber nicht heißen, dass das irgendwie gut ist. Hat mich so ein bisschen gewundert an der Doku. Also da nicht mal irgendwie eine Downside haben sie nicht mal beschrieben, so dass das eben immer noch eine Droge ist und man da auch abhängig werden kann. Und irgendwie ist auch danach, also jedes Hoch, jedem Hochgefühl folgt eben auch ein Tief. Ne?
Also ich war ja mal, das ist aber auch schon fast 20 Jahre jetzt her, auf der Nature One.
Mhm.
Und ich, ne, ich komme ja aus einem kleinen Dorf, ne,
ja.
Also eine kleine Kleinstadt. Und da war gar nichts mit Drogen in unserer Jugend. Also das Schlimmste, was wir mal hatten, wurde mal ein Joint, sich mit 6 Leuten einmal geteilt, so einmal rumgereicht, weißt du.
Ja, ja.
Und das war auch, dann war auch schon Ende, ne.
Ja.
Aber ja, auf dieser Nature One, das war so, also so ein krasser Drogenhype da auf dem Campingplatz.
Ja.
Ich war fassungslos, ne?
Ja,
also ich hatte nachher das Gefühl, mit meinem Kumpel Felix war ich da, wir wären die einzigen gewesen, die keine Drogen zu uns genommen hatten. So
ihr
schlimm
wart,
war
ihr
das.
Ihr wart die Aliens dort.
Und also die wird auch alle 3 Minuten was angeboten.
Ja, brauchst du Teile?
Ja, also das oder hier willst du mal probieren. Also auch so aus Solidarität einfach, ne? Also
einfach nett sind die.
Einfach freundlich, ja.
Siehst
einfach
du?
So, wir teilen. Und du bist die ganze Zeit nur am Danken ablehnen. Aber dann habe ich auch so Erlebnisse gehabt. Dann gehst du da so den Weg lang zum Festivalgelände vom Park, Campingplatz. Ja. Und dann liegt da so ein Mädchen, vielleicht 17, 18 Jahre, im Graben, total dreckig und Augen verdreht. Und faselt irgendwie wirres Zeug, ne? Und kotzt nebenbei, ne?
Hm.
Also auch das ist, also das ist dann so Drogen, ne?
Ja, ja.
Und ja. Also richtig, also du kannst, man kann das unterscheiden, ob das ein Alkoholopfer war oder ein Drogenopfer, ne? Ob die gerade richtig klar. Halluzination hatte. Und das ist dann die dunkle Seite dieser Drogengeschichten. Finde ich, sollte man immer mit erwähnen.
Irgendwie. Ja, das also, kam in der Doku nicht so richtig durch, muss ich gestehen. Also das war ich so ein bisschen überrascht. Ich dachte jetzt so, jetzt sagen die, okay, es war die Droge. Also sie haben halt gesagt, es gehörte absolut dazu. Es war mit ein Grund, warum die Techno-Szene so erfolgreich geworden ist. Und die sagen letztlich im Prinzip, ich weiß nicht, ob der Satz so gefallen ist, aber ich sag mal, zwischen den Zeilen war klar, ohne Ecstasy keine Love Parade.
Ja, ich glaube, LSD war, glaube ich, auch noch ziemlich krass damals so am Start in Berlin. Ja. Aber ja, ich glaube, auch viele sind dann in die Szene eingetaucht, weil das halt die Drogenszene war und gar nicht wegen der Musik, ne?
Ja, kann auch
also,
sein.
Also weil das einfach dieses, wir können das ganze Wochenende durchfeiern, war ja auch so ganz oft, ne?
Ja.
Also bist ja freitagsabends los und montagsmorgens warst du dann auf der letzten Party irgendwie, After Hour.
Genau.
Und dazu brauchtest du halt ein paar Drogen, um das durchzuhalten. Und irgendwie haben das, glaube ich, auch viele mitgemacht, weil es Spaß gemacht hat und gar nicht unbedingt wegen der Musik jetzt so. Ne? Die war zwar ein netter Begleiter, aber nicht unbedingt der Hauptgrund, da mitzumachen in dieser Kultur. Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, aber das war nur so am Rande, dass ich es mal erwähnen.
Ja, also Love Parade, ne? Also Dr. Motte hat das ja, glaube ich, dann angemeldet, damals als Demonstration.
Genau.
Und irgendwie, weiß nicht, 100 Leute, 150 Leute oder so am Anfang mitgelaufen. Auch Westbam schon, gibt's so Aufnahmen.
Ja, 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 das siehst du alles in der Doku, dann weiß
ich. Ich habe auch schon so eine Doku, gibt's auch auf YouTube, habe ich mal gesehen, irgendwie vor ein paar Jahren. Dann wuchs das, ne? Also jedes Jahr massiven Zuwachs.
Ja, die hatten, wir haben es hier öfter erwähnt, exponentielles Wachstum. Die haben sich quasi, man kann so sagen, jedes Jahr verdoppelt. Das war echt krass. Also,
das geht noch stärker. noch stärker.
Also haben sie in der Doku, sagen sie es irgendwie so, man hatte exponentielles Wachstum und es gab eine Zeit, wo jedes Jahr, also kann ja sein, dass das dann von dem Jahr, die drei Jahre mal zusammengefasst oder so, sind immer die Teilnehmer sozusagen verdoppelt. Das ging dann wahrscheinlich nicht vom ersten aufs zweite, sondern so, weiß nicht, beim ich glaube, die letzten drei Jahre war dann erstmal 500.000.
Ja, und dann in Millionen und so. Ja, da Millionen, hat sich es danach verdoppelt.
Genau. Ja. Und es ist echt interessant, weil da kommt auch eine Stimme zutage, die, das ist, ich habe den Namen vergessen, der war so aus dem Osten, war so ein Tänzer einfach, der ist dann aber auch DJ geworden, irgendwie XPD oder irgendwie so heißt, hat er sich genannt. Mhm. Und der war bei den ersten Love Parades auch dabei und hat dann irgendwie bei der dritten oder so, ich weiß es jetzt nicht genau, hat er auch einen Wagen gebaut, ne? Hat sich so einen kleinen LKW gemacht, hat da Anlage drauf gepackt und dachte so, ja, ich mache hier mit, so cool, Parade und so, ne? Und dann erzählt er so, dass er da lang fuhr und auf einmal merkt er so, er hört seine eigene Mucke nicht mehr. Da kommt ein 40-Tonner um die Ecke und der hat eine Anlage, die ist 300 Mal so groß wie seine.
Ja.
Und das war Westbam. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt, ab dem Zeitpunkt war ihm klar, wohin das jetzt führt. Das wird jetzt, jedes Jahr wird es darum gehen, wer kann den noch krasseren wagen, wer kann noch größer werden, noch. Und da war er dann tatsächlich, also er hat gesagt, ab dem Zeitpunkt ist für ihn die Love Parade auch wieder sozusagen uninteressant geworden, weil dieser eigentliche Spirit ganz am Anfang, wir laufen jetzt mal hier einfach mit, das ist ja dann wirklich, weil es so gewachsen ist, die mussten ja dann sozusagen das Ganze professionalisieren. Ne?
Ja.
Und dann hat sich daraus ja auch dann die Gegenbewegung schon wieder entwickelt. Das war dann, erst hieß es die Hate Parade und wurde dann zur Fuck Parade. Das ist echt interessant. Ich fand einfach diese Mechanismen, die man da wieder beobachten konnte. Ne? Das sind so Sachen, das kannst du im Leben so oft beobachten. Du hast immer das Gleiche. Irgendwas startet mit einer guten Idee, sehr viel Idealismus. Auf einmal zündet das, dann wird es so groß, dass du es kommerzialisierst, dass du es professionalisierst. Dann wird es aber auch so, dass dann wieder Leute davon angewidert sind und die Gegenbewegung entsteht. Ne? Also dieses Pendel, was dann die ganze Zeit so hin und her geht. Also das fand ich echt bemerkenswert, wie du das, die Love Rate am Ende mit 1,5 Millionen Besuchern und so. Das war ja nicht mehr so, dass die Technokultur gesagt hat, das ist jetzt was ganz Tolles, das sind wir, ne? Sondern das war bei den Techno-Leuten war das am Ende nur noch verhasst, ne?
Ja, ich glaube schon. Also bei den richtigen Hardcore-Leuten, also die 150, die am Anfang dabei waren, bin ich mir sicher, viele davon sind nachher ausgestiegen, weil das zu krass wurde. Aber, und ich kann
ja,
auch...
Du hast ja auch die ganzen Techno-Touristen dann, also es war ja dann so, ja, du kannst ja überlegen, bei 1,5 Millionen Leuten und wahrscheinlich 1 Million aus anderen Städten und anderen Ländern, das sind ja einfach Leute, die da hinkommen.
Das waren 99% Touristen, also so viel Techno-Jünger gab es ja eigentlich gar nicht, also richtig Techno, ne? Das war waren alles Touristen. Ja. Also ich war ja auch sehr oft auf der Love Parade, ich glaube über 10 Mal war ich da.
Ach krass.
Ich war jedes Jahr, sind wir hingefahren. Das war echt was ganz Besonderes. Also das kannst du auch nicht vergleichen mit so einem Festival heute oder so, weil also alles strömte nach Berlin. Ne? Bahn hat dann ganz spontan so Sonderzüge schon im Westen eingesetzt an den Bahnhöfen, damit die Leute überhaupt wieder wegkamen von den Bahnhöfen und dahin gebracht wurden nach Berlin. Das waren so alles improvisiert und so richtig so, alle Leute, die du unterwegs getroffen hast und in den Zügen und so, das war alles so, man hatte schon so ein Gemeinschaftsgefühl, ja, das war schon, das gehörte schon zu dem ganzen Event dazu und auch dann in Berlin, das war ganz besondere Stimmung, herrschte da, also man muss sich das auch vorstellen, meistens immer super Wetter und dann in so einem Sommer, in so ein schöner Tag, du kommst irgendwie vormittags an oder so und dann knistert das schon so in der Stadt. Das ist schwer zu beschreiben, weißt du?
Aber ja, das sagen die in der Doku auch. Also alle, die ganze Stadt war auf Love Parade getrimmt.
Ja,
also
genau.
Jeder, es gab dann irgendwie auch einen Radiosender, der den ganzen Tag schon die Mucke gespielt hat.
Genau.
Und dann haben die ganzen Kioskläden, die Spätis oder wie sie die da nennen, alle hatten die Sender drin, die Leute haben draußen getanzt und so. Also.
Und so, so Newcomer-DJs haben ihr Turntables, also Platten war ja damals alles noch, so auf dem Bürgersteig einfach aufgebaut mit so einem kleinen Generator und haben die da aufgelegt und so. Ne? Und dann standen da so 10 Leute und haben gefeiert einfach. Ne?
Ja,
und das hast du ganz oft gehabt. Und,
das mitten in deiner Stadt, das ist schon
mitten in der Stadt. Ja, dann bist du, Berlin hat ja auch diese besondere, der eine Punkt war ja das Brandenburger Tor.
Ja.
Und dann ist das ja die Straße des 17. Juni, ist ja eine sehr lange, große, breite Straße.
Ja.
Und am anderen Ende war immer der Ernst-Reuter-Platz. Und da sind dann alle hingependelt und dann rechts und links von dieser großen Straße ist ja der Tierpark. Und auch der Tierpark war voll, da lagen die Leute auf den auf dem Rasen und haben sich unterhalten und so. Das war echt eine richtig angenehme, coole Atmosphäre.
Mhm.
Ich habe nur positive Erinnerungen so. Wir haben das dann, also ganz am Anfang sind wir morgens hingefahren, ja, irgendwie morgens in Zug hier und dann los und nachts zurück, ne? Und dann später, als wir dann Führerschein hatten mit 18, Tag vorher schon hin und dann mit Übernachten auf dem Parkplatz im Auto, morgens ins Schwimmbad, ne? Und dann erstmal schwimmen gewesen und geduscht und so und dann zur Love Parade. Ja, so war es. Echt coole Zeit war das.
Ja, aber kannst du denn auch dann nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, also wir kennen ja, wie es denn verlaufen ist. Es ist immer krasser geworden, immer größer geworden.
Ja.
Und irgendwann kamen ja dann eben die Probleme. Erstens, der Müll, ja. Die Leute haben komplett alles vermüllt natürlich. Das ist normal. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass die besonders asozial wären. Das ist einfach, wenn du so viele Menschen auf so wenig Raum hast, dann kannst du nicht mehr so, jeder bringt seinen Müll wieder weg. Das funktioniert einfach nicht. Du produzierst ja mehr Müll, als du da jemals wegbringen könntest.
Ja.
Und die ganze Beseitigung und so, das musste halt die Stadt bezahlen, weil es ja jetzt als Demonstration angemeldet war. Und dann gilt halt diese Regel. Und dann hieß es auf einmal, ja, ist das denn überhaupt noch eine Demo? Das ist doch einfach ein Riesen-Happening. Das muss
ich hatte
jetzt
eine Meinung zu.
Ja.
Also,
okay.
Also jetzt so in der Nachbetrachtung war das. Also ich habe ja nicht alle Informationen, ich habe ja keine Insights und so.
Ja.
Aber wenn man das sich von außen betrachtet, war das der größte Fehler, den die Stadt Berlin machen konnte, der Love Parade den Demonstrationsstatus abzuerkennen. Und in dem Moment war die Love Parade eine Unternehmung, ja. Wurde ja auch ein Unternehmen gegründet, GmbH, und dann sind die relativ schnell pleite gegangen, weil die das einfach nicht finanzieren konnten. Also du kannst halt schwer Eintritt nehmen.
Ja, Eintritt geht nicht, ne?
Geht nicht. Und damit fällt, also du hast kein Geschäftsmodell dahinter. Du kannst es nicht monetarisieren, die Love Parade, ja? Maximal über so, das haben sie auch probiert, so Gebühren für Getränkestände und sowas, ne? Aber
ja,
da kommt nicht genug zusammen, um hinterher so eine Stadtreinigung zu bezahlen. Aber die Love Parade war ein weltweit bekanntes Ereignis. Ein extrem krasses kulturelles Ereignis.
Ja.
Die New York Times hat davon berichtet, im amerikanischen Fernsehen, überall, ne?
Ja.
Und die haben das einfach mal mit so einem Handstreich mehr oder weniger vernichtet. Ja? So eine Sache. Dabei wurde, glaube ich, nicht bedacht, was für einen großen immateriellen Wert diese Veranstaltung für die Stadt Berlin und für Deutschland hat.
Ja, aber man muss
also
halt aber auch das
Ganze. Es sind Leute aus der ganzen Welt. Also so als wenn
jetzt
Tomorrowland kommt jetzt auf einmal die Stadt da an und sagt, nee, ach, das machen wir jetzt nicht mehr. Hier ist
wegen
dem Müll.
Aber guck mal, jetzt pass auf. Also was heißt der immaterielle Wert? Redest du jetzt von Tourismuseinnahmen?
Also
Hotel,
genau, auf jeden Fall. Also
Gastro.
Tourismus mit Sicherheit ein großer Faktor. Also die Stadt hat davon profitiert. Ne? Also 1,5 Millionen Leute zum Schluss.
Ja, schon klar.
Müssen ja auch, da waren viele Übernachtungen dabei. Und viel Gastro, ja, also die mussten ja auch alle essen und so. Und
ja, aber trotzdem ist es ja so, die Stadt ist im Ausnahmezustand. Das ist natürlich
auch. Die Stadt ist mal, aber ich, also selbst, ja, vielleicht macht die Stadt ja trotzdem noch Minus, ne? Also trotz dieser Gastro, aber es ist schon schwer vorstellbar eigentlich.
Ja, aber selbst, ich bin ja noch hier noch einen Schritt weiter. Ich sage ja, was ist denn selbst, wenn du am Ende sagst, ja, es lohnt sich zwar wirtschaftlich, aber es ist auch einfach eine Zumutung für die Stadt, so im Sinne von Natur, im Sinne von Ruhe, im Sinne von
also man hat ja
Menschen,
immer,
die halt da leben und so, ne?
Ja, also erstmal, wenn du in so einer Großstadt lebst wie Berlin, dann musst du das auch, glaube ich, aushalten, dass da hin und wieder Happenings sind, wo deine Ruhe gestört wird. Also das hat ja jede Großstadt. In New York gibt es einmal im Jahr den New York Marathon. Ja? Da kommen 3 Millionen Leute in die Stadt an dem Wochenende.
Ja.
Und das haben ja alle Großstädte, solche Sachen. Ja? Das musst du, glaube ich, aushalten. Dann wurde immer gesagt, ja, es werden, keine Ahnung, 20 Millionen Liter Urin in den Tierpark verstreut. Ja? Und der ganze Tierpark würde sterben. Ich bin mir ziemlich sicher, der Tierpark, dem geht es gerade ganz gut. Der ist trotzdem überlebt, ja. Also das ist, also auch das hat sich nicht bewahrheitet. Das sind so fadenscheinige Argumente gewesen, die da in die Schlacht geführt worden sind. Ich glaube, das war damals einfach so so politische Entscheidung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass damals die CDU in Berlin gerade am Regieren war. Und die hatten einfach keinen Bock auf diese bunten Raver, die dann da auch noch vielleicht zum Teil Drogen nehmen und so weiter und so fort. Die wollten das loswerden, mehr oder weniger. Aber ich glaube, die haben da einfach zu kurz gedacht.
Ja, 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 also ich... ich kann so beides verstehen. Weißt du, auf der einen Seite denke ich so, ja, da ist ein riesen Happening. Das ist auch irgendwie krass und das ist ein Aushängeschild für Deutschland und es ist auch irgendwie schön für die Völkerverständigung und so weiter. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, finde ich Massenansammlungen, Massenphänomene und so, finde ich immer so ein bisschen fragwürdig. Ich weiß, das ist halt so ein ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite
also das ist krass. Mega spießig.
Was heißt denn spießig?
Völkerverständigung super, aber wenn sich mehr als 30 Leute treffen, dann ist das doof.
Nein, wir reden von 30, ich rede von 1,5 Millionen. Guck dir die Bilder mal an.
Ja, ja, also, ich war vor Ort.
Du warst ja da. Da kannst du jetzt nicht sagen, mehr als 30 Leute. Ich finde, das ist die Frage, muss erlaubt sein. Ist das immer weiter skalierbar nach oben? Oder muss man auch sagen, also irgendwann nimmt das ungesunde Züge an?
Also
gibt es diesen Fall für dich? Dass eine Veranstaltung so immens, weil Menschen in der Masse sind ja nicht jetzt so, also da passiert dann irgendwann einfach so ein Millionen Menschen kommen zusammen und das ist ja ein sehr, sehr unnatürliches Verhalten. Das passiert ja so erstmal nicht.
Ja, also das ist schwierig zu beurteilen. Also auf der einen Seite hat die ja abgenommen. Also die hatte, glaube ich, mal einen Peak, 1,5 Millionen Leute. Und danach, okay, das Jahr war schon weniger, glaube ich. Da hat es ein bisschen abgenommen, der Hype. Also dann war es, glaube ich, nur 1 Million oder so. Auf jeden Fall, man muss die Stadt Berlin auch ein bisschen kennen. Und die Stadt Berlin, das ist so groß und so weitflächig, die kann das locker aufnehmen. Also diese 1,5 Millionen Leute ist für die Stadt kein großes Problem gewesen. Aber ich weiß nicht genau, hier diese Love Parade in Duisburg, die da eskaliert ist, im negativen Sinne.
Ja.
Da waren ja nicht 1,5 Millionen, ich weiß gar nicht, wie viel da waren. Aber die waren nicht dafür geeignet, dieses Event durchzuführen. Ganz offensichtlich, jetzt mal nüchtern besprochen. Ne?
Ja, ja.
Das war unangebracht. Aber in Berlin, da hat das funktioniert. Also wir waren ja dann auch nachts, nach der Love Parade, auf Partys. Also man hat da so Partyhopping gemacht, ne? Ist dann von Club zu Club und so. Und du konntest in jedem Club überall feiern noch. Also und es war nicht irgendwie mega krass überfüllt. So.
Okay, okay.
Das heißt, es hat sich so verteilt, diese Menschen, dass das immer angenehm war noch.
Ja, also ich habe ja keine, ich war ja nicht da. Ich kann das nur beurteilen, wenn ich so die Bilder sehe und so weiter. Und ich kann das jetzt nur so in Retrospektiv mir das nochmal so anschauen und meine Gedanken machen. Und was ich halt so gemerkt habe, ist, ich hatte immer so dieses Gefühl, als ich jetzt die Doku gesehen habe, auf der einen Seite dachte ich so, boah, krass, echt cool, mega Event. Auf der anderen Seite dachte ich immer so, okay, man, irgendwie ist auch ein bisschen krank, wie groß und ja, so.
Ja, ich finde aber auch, also das hat ja mal als Demonstration angefangen und hat dann ja eigentlich schon tatsächlich den Demonstrationscharakter verloren, indem die ganzen Touristen da waren. Aber das hat sich einfach nur entwickelt zu einem großen kulturellen Ereignis. Und die Leute, die da waren, die hatten schon eine gemeinsame Sache irgendwie. Also man ist da mit diesem Friede-Freude-Eierkuchen-Motiv, ja, das die erste Motto war, ist man da auch hingefahren. Also es war immer eine friedliche, freundliche Atmosphäre.
Okay, ja. Also da muss ich jetzt natürlich, ich stelle jetzt einfach so eine Frage, die können wir nicht beantworten, die ist rein spekulativ, aber wie du es jetzt beschreibst, da wäre ja die Frage dann am Ende, hat die Love Parade gesamtgesellschaftlich einen positiven Effekt.
Wir wissen es natürlich nicht. Also die hatte, einen, die hatte einen positiven. Also ich weiß, du kennst zum Beispiel, du gehst am Bahnhof lang und guckst da irgendwie so Typen an, die da sitzen und du wirst gleich irgendwann, ey, was guckst du, Alter? Ja? Mhm. Kennst du, ne?
Ja.
Sowas, also ist jetzt meine, ist vielleicht auch meine romantisierte Eindrücke, aber solche Sachen gab es nicht auf der Laugh Parade.
Aber jetzt meine Frage ist ja, gab es die nur da nicht oder hatte das, was dort passiert, auch einen längerfristigen Impact?
Ja, ne? Genau.
Weil das ist ja genau der Punkt, wo man sagt, hat das Ganze auch einen Nutzen? Weil wenn man einfach nur sagt, ja, wir machen eine geile Party und nennen das Demo und zu dem Zeitpunkt der Party sind alle cool drauf, aber einen Tag später ist jeder wieder derselbe Arsch, dann hat das natürlich keinen Nutzen.
Ja, das kannst du nicht messen, ne? Also
eben, das heißt, ist das rein spekulativ, meine
Frage. Aber man kann ja einfach mal vermuten oder spekulieren, also wenn man da hinfährt und man hat einmal im Jahr so ein Wochenende, so ein friedliches Wochenende, wo man sich an den Händen hält und gute Laune hat und alle Aggressivität auch zu Hause lässt, also richtig zu Hause lässt, ne? Finde ich, ist das schon die Sache wert. Also allein deswegen schon. Hm. Einfach mal so ein in sich kehren und wirklich mal dieses, die Jugend ist vereint und wir haben alle ein friedliches Ziel. Also man kann ja auch sagen, so wir sind gegen Waffen und so. Das war ja auch so, ist ja, ja Kern der Bewegung, ne? Also so Pazifismus und so.
Klar.
Finde ich schon, also das, und das hat man einfach seitens der Stadt weggewischt.
Ja, und dann hätte wer vielleicht die, also was man hätte
man weiß auch nicht,
müssen,
was daraus noch erstanden wäre, so, ne?
Ja, also, was man natürlich machen hätte müssen, wäre, du musst dann halt gute Konzepte dir überlegen, aber eben nicht, und das finde ich halt auch, das hat dann Duisburg oder wo war das dann? Die
Katastrophe? Ja, Duisburg. Genau, Duisburg.
Das ist, finde so. Ich aber auch so, das ist dann auch so, finde ich, das war, finde ich, wirklich den schlimmsten Schritt, den du machen kannst, das durchzukommerzialisieren und sagen, jetzt machen wir einfach ein normales Festival draus.
Also man muss ja auch sagen, also
Quatsch.
Gegründet hat das ja
Duisburg, ganz ehrlich.
Gegründet hat das ja Dr. Motte mit seinem seinen Homies so, ne? Und das waren ja Partymenschen, DJs so. Und die haben das ja bis zum Schluss, haben die Zügel in der Hand gehalten von der Laugh Parade. Vielleicht waren die einfach, obwohl sie einen guten Job gemacht haben bis dato, vielleicht waren die aber trotzdem nicht, hatten die nicht genug Kompetenz, um ein Event in der Größe weiterhin ausrichten zu können. Also verstehst du? Das waren Hobbyleute und die konnten das bis zum gewissen Punkt auch managen, aber danach, darüber hinaus, brauchst du halt Leute, die sowas können,
aber
schon gemacht haben.
Ja, aber wenn du da dann ein Fehler, also was dann häufig passiert, ist, du holst dann professionelle Eventplaner rein und dann holst du Leute rein, die sich mit Vermarktung auskennen und dann machst du das Ganze profitabel und auf einmal hat das nichts mehr mit dem zu tun, was es eben mal war. Das ist das große Problem, ne?
Also das musst du alles berücksichtigen. Also du musst dir am Anfang eine Philosophie ausdenken und die muss gelebt werden. Ne?
Ja, ja, genau.
Also ich würde sogar sagen, Non-Profit-Organisation muss das sein.
Ja.
Du musst einfach nur kostendeckend arbeiten. Ja. Also ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, vor den Toren Berlin ist viel Platz, ne? Also so Land Brandenburg, dass man da irgendwie so wie auf Nature One macht man so Riesen, oder wie auf Festivals, oder Riesen Campingplätze, ja? Und damit kannst du ja schon Geld verdienen, ne? Also nimmst du ein Ticket fürs Campingwochenende, 50 Euro, keine Ahnung.
Ja.
Plus Gastro da und dann fahren die dann am Samstag morgens oder mittags dann zum Laugh Parade-Gelände, ja, in die Stadt. Irgendwie sowas hätte man ja, gab's ja nicht, ne? Also die Leute haben ja dann, wie wir, in den Autos auf den Parkplätzen gepennt, weil es gab nichts.
Ihr hättet ja zum Beispiel auch einen Fuffi dagelassen für etwas Besseres. Also für, das
genau,
heißt, das wäre ja die Möglichkeit da gewesen, hättet ihr ja sofort gemacht.
Genau, und wir haben das zwei, drei Jahre gemacht auf dem Parkplatz, der war dann so bewacht, ne? Also da musste man auch ein bisschen Geld bezahlen, aber war da zumindest, gab es eine Schranke und einen Wächter, Parkplatzwächter. Ah. Und nebenan war direkt immer ein Schwimmbad, da konnte man dann schwimmen und duschen. Das war für uns optimal damals, ne?
Aber es war so eher provisorisch und nicht,
klar,
dass man richtig.
Das war ja auch, wenn du im Auto, also da schläfst du eine Stunde oder so, ne? Oder zwei, oder dann machst du die Augen mal kurz zu.
Ja, was ich mich auch frage bei so Sachen ist natürlich, wenn er so ein Interesse, damals war das noch nicht so en vogue, aber hätte man damals auch das vielleicht die nächste Love Parade dann mit so einer Art Crowdfunding organisieren können?
Bin ich mir auch sicher, wenn, dass das hätte, da hättest du was einsammeln können, richtig. Also,
ne? Also wenn du, guck mal, du kannst ja das machen, du sagst, Leute, die nächste Love Parade steht auf der Kippe, wir brauchen 10 Millionen Euro oder so. Ja?
Ja.
Und dann machst du, damals war halt noch nicht so mit Internet Crowdfunding so krass. Also heutzutage, glaube ich, würde das besser gehen. Und dann machst du eine Internetseite und sagst, machst du so ein Goal, und wenn du 10 Millionen erreichst, dann steht es. Dann steht es, ne? Und auf einmal hast du weltweit Leute, die sagen, geil, ich will, dass die Love Parade stattfindet, ich droppe einen Euro. Jetzt weiß ich nicht, also wenn du es jetzt 20 Jahre später machen willst, jetzt ist der Spirit so ein bisschen verflogen, ne?
Ja, das, ja, klar.
Jetzt ist es schwer da irgendwie so mit Crowdfunding, hey Leute, wollen wir nochmal Love Parade? Dann kommen eigentlich so, ja, ist okay, okay, Boomer. Vergiss mal.
Ja, es gibt ja immer wieder Versuche. Ich glaube, aktuell auch noch irgendwie, ne? Das ist halt schwierig. Also der Spirit war ganz besonders. Also wenn du das, wenn du da warst vor Ort und dann diese großen Wagen und dann hat der DJ und dann kam der Drop, ne? Also das war damals, auch die Musik war ja noch anders. Wir reden hier von einer Zeit, wo die Tracks 7-8 Minuten lang waren. Und dann hat der, also das Crescendo eines Songs, also der Aufbaupart bis zum Drop hin, ja?
Ja, der teilweise.
Der geht ja heute 8 Takte oder 16 Takte.
Ja, ja, ja.
Das war damals auch schon mal 32 Takte, also Minute oder so, hat sich das so ganz langsam aufgebaut und gesteigert. Und dann kam irgendwann, setzte die Bass an und dann so 15.000 Leute, die im Umkreis dieses eines Wagens waren, ja? Und auch im Tierpark noch rein, haben dann auf einmal geschrien und die Arme nach oben genommen. Das war so fett. Das hast du irgendwie gar nicht mehr, dieses Feeling, ne?
Ja, das hatte der auch einer dort in der Doku erzählt, dass dann irgendwann, wenn an der Siegessäule, glaube ich, dann diese Kundgebung war und danach begann ja dann das DJ-Set von dort. Und die haben alle Trucks dann mit der Mucke von dort verkabelt, also mit so einer bestimmten Radiowelle dann versorgt.
Genau, es war eine Radiowelle und dann hast du von den ganzen Trucks die Musik der Siegessäule auch noch gehört.
Ja. Ja, genau. Und dann erzählt er halt so, dass er so den Moment, weißt du, er legt so die erste Platte auf und der Beat fängt an und du merkst, um dich herum sind 1,5 Millionen Leute, die gerade schreien. Und da musst du echt, wenn du das so beschreibst, dann denkst du auch so, ja, da kann echt jedes Festival leider einpacken. Ne? Das ist ein Feeling, glaube ich, das toppt nochmal alles.
Absolut, ja. Ja, das war, weil das, also Festivalgelände ist ja immer nett und so, ne? Und eine Bühne und so, aber das war dieses urbane Feeling, was du hattest, mitten in Berlin und dann. Das war auch, finde ich, hat für mich auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Das war sind ja auch historische Orte, wo das war. Also die Straße 17. Juni damals, der Panzeraufstand oder Brandenburger Tor, da war die Berliner Mauer, stand da früher. Ne? Und da wird heute sowas gefeiert. Das hatte auch was Besonderes an sich. Ja, als wenn du da irgendwie hier Festivalgelände auf dem Acker irgendwo in der Walachei, ne?
Ja, das ist immer so diese Diskrepanz, weil letztlich, warum macht man denn ein Festivalgelände auf dem Acker irgendwo in der Walachei? Weil es natürlich dann logistische Vorteile hat, weil es hat eben auch Nachteile, sowas in der Stadt zu fabrizieren.
Ja, klar, ja, also,
das war ja die
Kunst. Du kannst halt keinen Zaun, also Zaun drum machen und Eintritt nehmen, das ist schon das Problem, ne?
Ja, ja, und die Leute müssen halt irgendwo hin. Also das war schwierig. Was ich noch ganz interessant fand, wollte ich als letztes noch kurz erwähnen in der Doku, dass auch so Kritik aufkam, was daraus dann eben geworden ist. Und zwar, dass die DJs immer mehr zu Superstars wurden. Und das passte der Techno-Szene auch überhaupt nicht, weil in der Techno-Szene das eigentlich immer war, der DJ macht einen guten Job, aber die Leute feiern mit sich.
Ja.
Und irgendwann hat sich das so gewandelt, dass alle nur noch nach vorne gucken. Und das ist ja lustig, mir war das nie so bewusst. Das ist ja auch einer meiner Kritikpunkte, also das heißt Kritikpunkte, das ist so ein Grund, warum ich Festivals häufig, oder Mainstage vor allem von Festivals, überhaupt nicht geil finde, weil wirklich alle nach vorne gucken und durch diese ganzen Bühnenshow und so auch voll viele einfach völlig angewurzelt da stehen.
Ja.
Und dieses Gefühl, es ist total egal, der DJ steht da irgendwo, fuck drauf, der soll seinen Job machen und wir feiern ja alles. Das fand ich auch immer geil. Das kam auch in der Doku so durch, dass das auch, als das so gewandelt hat, dass dann auch viele also das nicht mehr gut fanden. Ja,
ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Also es gibt ja auch, ja, also ich wollte noch kurz anfügen, ja. Also früher so in so kleinen Clubs oder so, so Underground-Clubs, da war auch der DJ irgendwo hinten links in der Ecke in so einem Kabuff oder so, ne? Und die Musik, man wusste teilweise gar nicht, wo der ist, der DJ. Und die Musik lief aber einfach, ne?
Ja, genau.
Dieses Feeling hatte man früher, ja. Heute kaum.
Und heute ist halt so dieses Superstar. Und das fand ich halt, das kommt in der Doku halt mega gut durch, dass gerade diese Club-Philosophie und Techno-Philosophie das überhaupt nicht will, dass man wieder eine Person anhimmelt, sondern dass eher so dieses wir sind alle gleich Gefühl, weißt du, so dieses Gemeinschaftsgefühl, dass der DJ ist sozusagen einer von uns, er ist nicht ein spezieller Mensch, er ist nicht besser oder so und das ist ja heutzutage ein bisschen verloren gegangen durch dieses Overhypen und Superstar-Image von DJs jetzt. Das ist ja eher wieder so, wie das so die Rockstars immer waren. Das waren, also man sagt ja immer, die sind die modernen Rockstars und das wollten die Techno, die wollten die es eigentlich gar nicht. Ja.
Ja.
Ja, mein Thema.
Genau, also Doku, guckt euch an, ich mach das auch noch und dann,
Was hast du denn Schönes?
Gute Sache. Genau, ich habe auch ein Thema gehabt. Und zwar was ganz Krasses. Ich habe am Dienstag, war ich das erste Mal vor Gericht ziehen.
Oh!
Das muss ich mal erzählen als
Erfahrung. Haben sie dich endlich erwischt?
Haben sie mich endlich hops genommen? ich war der Kläger sogar. Also ich habe jemanden verklagt. Und da war die Verhandlung am Dienstag.
Okay.
Ja.
Ja, los, was hast du gemacht?
Ja, also die Sache ist schon, die hat sich über mindestens dreieinhalb Jahre hingezogen. Ist völlig unspektakulär, geht um Verwaltungsakt. Ja, also ich habe den Landkreis hier verklagt und es ging um Verwaltungsakt. Und ich war auch nicht selber betroffen, sondern meine Lebensgefährtin. Aber ich spielte da eine Rolle, ne? Also da ging es dann nachher so um gemeinsames Einkommen und Kindergeld und so. In so einer Berechnung spielte ich da nachher eine Rolle, ne?
Okay.
Und es ging um einen Verwaltungsakt und
ganz kurz, was darf ich mir darunter vorstellen?
Ja,
was
heißt
Verwaltungsakt?
Also,
ich weiß, du willst nicht alles erzählen, aber genau, ein bisschen brauche ich noch, sonst habe ich es nicht ganz verstanden.
Der Landkreis wollte Geld zurückhaben.
Okay.
Also weil wegen Einkommensgrenzen überschritten und dann musst du irgendwann nachträglich sollten wir was zurückzahlen, beziehungsweise meine Lebensgefährtin und weil wir aber eine Bedarfsgemeinschaft sind, wird dann zusammen veranschlagt und so und dann wollten die was von mir haben und so, also Sachen. Okay. Und das geht bis ins Jahr 2013 ging das zurück.
Ach krass, ja.
Und 3 Jahre haben wir uns jetzt gestritten und ich hatte da einige Termine bei unserem Anwalt und so. Und dann ist das so, man konnte sich nicht einigen, ja, mit dem Landkreis. Und dann habe ich die verklagt, ne? Bevor du zahlst, habe ich die dann verklagt. Und dann ist das so, dass der Richter, der guckt sich vorher schon, gibt so ein bisschen Schriftwechsel zwischen den Parteien und dann hat er schon so durchblicken lassen, dass es schlechte Karten für uns sind, also auf unserer Seite des Falls. Okay. Und
ist das so eine Art Warnung? Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen?
Das ist eine erste Einschätzung, ne? Also der guckt dann nur so mal ganz grob drüber und sagt, ja, das sieht vielleicht doch nicht so gut aus. Wollen Sie sich nicht vielleicht im Vorfeld einigen? Ne?
Ja.
Also gibt's da manchmal. Aber das haben wir nicht gemacht und dann kam es halt zu Verhandlungen. Dauert auch ewig, ne? Also über ein Jahr gewartet auf den Verhandlungstermin.
Okay.
Und ich war ja noch nie vor Gericht und unsere Anwesenheit war auch nicht mal erforderlich. Also der Richter hat das nicht mal, also wir hätten nur unseren Anwalt dahin schicken können, das hätte gereicht.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Und dann geht die Verhandlung, das war so ein Schöffengericht irgendwie, also der Richter ist dann da und zwei so Hobbyrichter, ne?
So
Menschen aus dem Volk.
Mal, genau.
Die sollen so die Volkesstimme dann repräsentieren, aber der Richter, der war so, weiß nicht, Anfang 40 und hat dann erstmal alles erklärt, wie das abläuft und so. Und dann hat er losgelegt und hat dem Vertreter des Landkreises, der da saß in dem Gerichtssaal, erstmal das ganze Ding rechts und links um die Ohren gepfeffert. Ja,
okay.
Das finde ich nicht in den Akten und hier fehlt was und da wurde ein Fehler gemacht und das können sie nicht nach diesem Paragraphen heranziehen, das haben sie aber gemacht und blabliblub. Und dann so nach einer 15-minütigen Rede sagt er zu uns, ja, und deswegen gewinnen sie den Fall. Okay. Und dann wir so, yes, ne, Freude, kurzer Freude. Und dann freuen sie sich nicht zu früh, da kommt noch was. Und dann hat er noch ausgeführt und dann hat er, also weil diese ganze Klage umfasste mehrere Punkte und das war der erste Punkt, wo er sagte, und deswegen gewinnen sie den Fall. Und dann hat er die anderen Punkte auch abgearbeitet und in dem Punkt gewinnen sie auch und dem Punkt gewinnen sie auch, ja. Und damit der Landkreis nicht hinterher ankommt und das dann versucht zu korrigieren.
Anfechten oder so.
Ja, anfechten. Also dann gibt's noch so, also der hatte zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel nennen, der Landkreis hätte eine mündliche Anhörung machen müssen. Da gibt es ein formalisiertes Verfahren. Mhm. Also dann triffst du dich mit einem Vertreter des Landkreises und dann wird die Sache besprochen. Einer muss Protokoll führen und das Protokoll muss unterschrieben werden nachher und sowas. Das haben die versäumt, das haben die nicht gemacht. Ne?
Ja, ja.
Und alleine deswegen gab es schon so einen riesen Verfahrensfehler in dem ganzen Ding, der nicht mehr korrigierbar ist im Nachhinein. Ne?
Ja.
Deswegen sagt er gleich, ja, also auch wenn der Landkreis das anfällt, das wird nicht angenommen. So, ne? Also,
okay.
Also auch nochmal so echt nochmal so untermauert, das Ding.
Ihr braucht jetzt gar nichts mehr versuchen, das Ding ist durch.
Und dann, 20 Minuten oder so, dann war das dann und Urteil gesprochen. Und also alle, in allen Punkten haben wir gewonnen.
Mhm.
Und wir müssten nicht zurückzahlen, also meine Lebensgefährten nicht zurückzahlen. Und alle die Verfahrenskosten und alle Kosten, die wir bisher hatten, inklusive Fahrtgeld, ja, und natürlich auch die ganzen Anwaltskosten, die ich schon hatte, muss alles der Landkreis jetzt noch nachträglich, draufpacken.
Oh Mann.
Und wir dann raus und wir guckten uns an, so, ne, auch der Anwalt von uns. Der hatte auch nicht mitgerechnet, dass das so läuft. Von ihm hat nichts gesagt in der ganzen Verhandlung. Er musste nicht einmal was sagen. Das hat sich von alleine alles gemacht. Also der Richter hat dann im Prinzip, der macht das ja einen Abend vorher oder einen Tag vorher, guckt er sich das wirklich ganz genau im Detail an. Und dann sind ihm diese ganzen Mängel erst aufgefallen. Ne?
Ach krass, okay.
Und wir hatten das immer schon im Gefühl. Also ich kenne ja, das ist so kompliziertes Recht, was da Verwaltungs... Mhm. Also da habe ich ja keine Ahnung von. Aber wir hatten schon immer im Gefühl, dass wir da ungerecht behandelt worden sind. Ne?
Mhm.
Und deswegen haben wir das ja auch, haben wir dagegen geklagt.
Ja.
Und genau das hat sich ja letztendlich auch bewahrheitet. Also deswegen haben wir den Fall auch gewonnen. Das war allerdings so krass, so krasses Paragraphen-Riding, also ne, nach Paragraphen, da wo der Fehler gemacht hat. Das hatte selbst unser Anwalt nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Das war ihm auch ein bisschen peinlich, glaube ich, dass er das selber im Vorfeld nicht.
Also das heißt, der Richter hat eigentlich am Ende sogar ein bisschen dann den Job übernommen.
Also eigentlich, der Richter hat den Job eines hervorragenden Anwalts gemacht, aber er hat eigentlich auch seinen Job gemacht. Ne? Genau das muss der Richter ja auch können. Die Gesetzeslage überblicken und gucken, wo was falsch gemacht wurde. Also richtig positiv für uns. Und also ich muss auch dabei, es ging um eine fünfstellige Summe und noch nicht mal eine niedrige fünfstellige Summe. Also es ging um richtig Asche.
Okay. Hattet das sowieso nie gezahlt. Das heißt, also, aber was ihr jetzt zurückbekommen würdet, sind die von euch schon jetzt geleisteten Kosten.
Ja, Anwaltskosten.
Gefühlt ist das Geld ja schon weg gewesen. Also freust du dich jetzt. Jetzt kriegst du einen Batzen Geld.
Ja, also ich habe die Anwaltskosten und so bezahlt. Aber wie gesagt, das war ein Verwaltungsakt, der meine Lebensgefährtin betraf. Ne?
Ja, also, ja, schon klar. Ja. Aber das Geld ist ja, ihr habt ja jetzt über die Jahre immer wieder Geld schon gezahlt. Der Anwalt musste ja bezahlt werden.
Genau, ja, ja.
So, das kriegt er jetzt ja wieder.
Das kriegen wir alles wieder, ja.
Ja, also quasi. Und gefühlt war das Geld ja schon weg, das meine ich. Also,
das war weg, ja, das war weg.
So, das ist so, weißt du hast immer mal was bezahlt, ärgerst dich so, ja, hab ich bezahlt. Und dann nach 5 Jahren kommt einer und sagt, ey, was du die ganzen Jahre bezahlt hast, kriegst du jetzt wieder.
Ja, vor allem, das wäre noch, also hätten wir das verloren, dann hätten wir auch noch die Gerichtskosten bezahlen müssen, dann wäre noch mal eine Rechnung obendrauf gekommen, ne?
Das ist immer die Gefahr, ne? Das ist so.
Also erstmal, der Richter sagt im Vorfeld schon, das sieht schlecht aus für euch.
Ja.
Und dass sich das noch wendet, das Blatt, das ist, glaube ich, kommt nicht so häufig vor.
Ja.
Und allgemein Leute, die so den Landkreis verklagen, also ich bin mir ziemlich sicher, die Gewinnquote ist einstellig.
Okay.
Also meistens, weil auch beim Landkreis sitzen ja Juristen, ne? Also die haben ja festangestellte Juristen.
Eigentlich müssen die wissen, was sie da tun.
Die haben
ja öfter
sich schon,
als du.
Die haben sich schon seitenweise Schriftverkehr mit irgendwelchen Paragraphen und Auszügen und blabliblub und so. Und so war das dann.
Oh Mann. Ja, dann Glückwunsch.
Ja, danke. Also das war echt mal eine interessante Erfahrung, aber muss ich auch nicht so oft wieder haben. Also
so ein bisschen stressig, ne?
Es ist stressig. Also genau, es ist stressig. Du musst dich mit Juristen abgeben und das, da habe ich, also ich Juristen, das ist nicht so das Volk, das ich... Also,
ja, lieben Grüße an Jonas. Also, nee, ist auch das Letzte, ganz klar.
Ja, also ich hab schlechte Erfahrungen mit Abmahnanwälten und sowas gemacht. Ja. Ne? Also das ist so der Bodensatz der Juristerei. Jemanden...
Ja, das ist, also ganz ehrlich, Abmahnanwälte, das ist das Allerletzte.
Das ist
das
Allerletzte.
Das ist ganz komisch. Die haben ganz viel studiert, ganz viel gelernt, haben viel sozusagen... eigentlich Know-how und benutzen das jetzt, um Leute zu nerven.
Ja.
Das ist so, weiß auch nicht, also hey, du hast so viel gelernt und benutzt es einfach für einen Haufen Scheiße.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Ja, wollen wir eine schöne Top-3-Liste mal machen?
Machen wir das.
Ja. Dann
die Top-3.
Und zwar haben wir uns überlegt, einfach mal 3 Songs auf die Playlist auch zu packen.
Ja, unsere Playlist, die wurde das letzte Mal Ende Mai bestückt und das müssen wir jetzt mal wieder nachholen.
Ja.
Und jetzt wollen wir...
Die war in Quarantäne.
Genau. 3 Songs nennen wir jetzt und einfach Songs, die wir empfehlen oder wo mal reingehört werden sollte. Aus welchen Gründen auch immer.
Genau.
Ja.
So, soll ich anfangen?
Ich lasse dir wieder den Vortritt ziehen.
Okay. Dann packe ich drauf Noisia zusammen mit The Upbeats und zwar Dead Limit. Und zwar, weil ich finde, dass es ein richtig krasser Drum-Bass-Track ist. Und es hat keinen besonderen Grund. Ich spiele mal ganz kurz an. Und ich finde, dass da kommt sehr gut zu Tage dieses, was wir öfter schon mal besprochen haben. Es gibt Distortion, also Verzerrungssound, der klingt scheiße. Und es gibt Verzerrungen, die klingen einfach fett. Und in dem Song... finde ich das so fett, diesen Sound. Und dann kommen halt gleich die Beats und alles ist eigentlich verzerrt da dran. Und ich finde es einfach nur krass, wie man alles irgendwie ist am Kratzen und Scheppern und trotzdem klingt es irgendwie für mich zumindest gut. Das hat mich sehr beeindruckt, deswegen diesen Track, ja.
Man muss auch sagen, Noisia ist ja so teilweise, wie heißt er noch?
Sonderling.
Sonderling, genau.
Genau.
Da sind irgendwie so 2/3
gehört
von...
Gehört da mit da rein, ja. Ja, das sind aber die, das sind so ein paar Holländer, die einfach, die können schrauben.
Die können richtig gut produzieren, ja, absolut.
Ja. Ja. Das ist mein Platz 3. Was hast du?
Habe ich auf die Playlist gepackt. Ich möchte auch nochmal, wir haben es auch in der Klangküche Premium schon gewürdigt, ich möchte das aber auch nochmal hier machen. Und zwar den lieben Tobias Würding, Topic mit Breaking Me.
Haben wir den gar nicht auf der Playlist?
Doch, den haben wir bestimmt auf der Playlist schon. Ja. Also findet ihr da drauf. Aber ich möchte den Song hier nochmal erwähnen.
Weil wir die Entdecker von Topic
sind. Wir können es gar nicht so oft sagen. Also ich erinnere mich, im Herbst 2019 hat der Tobias uns angeschrieben, ob er nicht mal vielleicht in die Klangküche kommen dürfte als Gast.
Geil, ne? Ja. Das muss man sich mal überlegen. Ey, wir hatten einen Weltstar, bevor er wusste, dass er Weltstar wird.
Ja, und dann erzählte er noch, er wäre bei Sony und da hat er auch irgendwie 3 Singles gemacht, aber die liefen alle so lala. Und dann wurde der Vertrag auch aufgelöst irgendwie und haben sie nicht verlängert. Und dann ist er zu Universal gegangen und hat Breaking Me gemacht.
Und Sony beißt sich gerade in den Arsch.
Ja, das denke ich auch. Und ich weiß noch, als der bei uns in der Klangküche war, das war vor Weihnachten im Dezember letzten Jahres, hatte der Song so 5-6 Millionen Streams gerade gehabt. Und der passierte eben nicht so viel. Also der war so, Also passierte nicht so viel. Und was dann abging, Wahnsinn. Also dann der ist in den deutschen Charts dann immer mehr geklettert, geklettert, geklettert und dann war er Top 10 und dann ist er gepiekt an Position 3, also, ne, und im Gegensatz zu den ganzen Deutschrap-Scheiben, die so ein, zwei Wochen oben sind und dann durchgereicht werden nach unten, ist Breaking Me seit Wochen in den Top 100, seit Monaten ist die Single in den Top 100 Charts, ich glaube immer noch gerade so 25 oder so, irgendwie sowas in der Region und das seit einem halben Jahr, ne?
Wenn ich weiß, worum es geht, ist es dieser Song hier. Man kennt ihn, er läuft nämlich 13 Mal am Tag auf jedem Radiosender.
Mindestens.
Also auf jeden Fall. Also hier ist es ganz krass. Also,
ganz krasser Hit, weil, also wenn ein Song, der sich so lange in den Charts hält, das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass der wirklich viel stattfindet und gehört wird. Nicht nur bei ein paar Deutschrap-Fans, ja, also was bei der Deutschen, sondern der wird allgemein konsumiert von der breiten Bevölkerung. Ja, der läuft im Radio rauf und runter und sowohl die Mutti als auch der Papi als auch die Tochter hören diesen Song in so einem Haushalt. Und dann ist die Nummer in den britischen Charts eingestiegen, in England. Und da ist die bis auf Platz 3 gestiegen. Und das ist jetzt gerade erst passiert.
Ja.
Richtig krass. In England auch noch nicht. Und jetzt wird das Ding gerade, ist noch nicht tot. Die ist aktuell, also ich habe hier gerade die Spotify-Charts als Beispiel vom 14.07., also von vor zwei Tagen. Da war das der 9. meistgestreamte Song weltweit.
Boah, das ist schon krass.
Und das macht er seit ein paar Tagen. Performt er in den Top 10 der meistgestreamten Songs der Welt. Also da sind Songs gerade drin wie Savage Love, ne? Also kennt man ja, ne? Diesen TikTok-Hit. Blinding Lights noch von The Weeknd. Und dann noch so ein paar Rapper aus den USA. Aber dann kommt schon Topic mit Breaking Me. Wahnsinn.
Ich komme auch nicht
eine
klar,
Viertelmilliarde Streams hat der Song jetzt.
Ja. Wahnsinn.
Und macht so am Tag 2,5 bis 3 Millionen Streams.
Ach ja. Aber ich freue mich.
Ich freue mich so megamäßig für ihn. Also er war auch ist ultra sympathisch gewesen.
Super netter Kerl und hatte ja auch zusammen mit KF da was produziert, was ich ja auch schon kannte und so. Also
ja, er sagt ja noch, er hätte schon fast aufgehört so mit der Muck und dann hat ihn der Typ dann noch gefragt, ob er nicht deren Album produzieren kann und dann wie lange. Also er hat im Prinzip jetzt das geschafft, dieses einer von 1 Million schafft das. Ne? Also aus seinem Kinderzimmer heraus hat er einen Welthit geschraubt.
Mhm.
Also nicht nur so einen deutschen Hit oder so, sondern das wird gerade ein Welthit hier.
Sebi, und wir kennen den.
Also klar, also bockstarke Topline der Song.
Wenn ich den sehe, dann mache ich ein Selfie mit dem.
Ja,
cool.
Ja, also bockstarke Topline, also der Gesang ist natürlich auch der Hit an der Nummer, aber der Topic hat das hingekriegt, dass das insgesamt ein hervorragender Song wird, den man sich sehr gut anhören kann. Hm. Ah, Respekt. Fetten Respekt.
Gut, dann ich habe mir so überlegt, ich mache so 3 Songs auf die Playlist, die nichts miteinander zu tun haben und völlig unterschiedlich sind.
Ja.
Und ich möchte drauf packen Mark Cohn mit Walking in Memphis.
Ja.
Und manche kennen ihn noch von Scooter mit I'm Raving, I'm Raving. Also es ist dieser Song hier. Sollte eigentlich jeder kennen, oder?
Jeder, ja. Followed him
up. Und ja, ich möchte einfach draufpacken, weil ich finde diesen Song wunderschön.
Auch von den Lyrics her? Hast du nicht drauf geachtet, ne? Das ist so ein ultra-christlicher Song,
ja, glaube ich. Ja, ich weiß. Ich habe so eine Doku über den Song gesehen und habe dann auch gesagt, boah, nee, aber egal. Ich höre Songs tatsächlich, also solange da nicht jetzt irgendwie, weiß nicht, rechtsradikale Scheiße drin vorkommt, dann kann ich vieles ertragen, weil ich einfach nicht hinhöre.
Ja.
Also ich hoffe einfach mal, dass es nur irgendwie so christliches Zeug ist. Das kann ich auch mal ganz gut einfach wegignorieren. Aber, aber ich finde einfach, also ich finde die Melodie gut, ich finde den Aufbau gut. Ich finde es einfach ein richtig, richtig schöner Song und ja, auch so vom Style her, damit es nicht immer heißt, ich würde nur irgendwie Oldschool-Trance und irgendwie Krachmusik hören. Also auch sowas kann mein Herz erreichen. Also Walking in Memphis, sehr, sehr schöne Nummer.
Ja, ich war mal Resident in einer Diskothek, die Memphis hieß. Mhm. Und das war immer der letzte Song, den man da
spielt.
Und deswegen habe ich den sehr oft gespielt, Walking in Memphis. Ja, tolle, sehr starke Komposition.
Ja, sag mal, ein super Song. Ja. Scheiß mal auf die Lyrics, ey.
Gut. Ich möchte auf die Liste packen, und zwar die neue Single von Le Chouk und Dr. Funk, die da heißt I Wanna Dance, ist jüngst erschienen, das heißt am 10. Juli, also heute vor 6 Tagen, auf Hardwell's Label Revealed Music Recordings. Ich pack's darauf, weil
Sebastian Schilde produziert.
Genau, Sebastian Schilde hat mitgeschrieben und produziert, und unser alter Haudegen hier aus der Klangküche, und habe ich gedacht, ich habe mal ein paar Mal reingeskippt in den Song, so ganz durchgehört habe ich mir den noch nicht. Das würde ich gerne mit dir zusammen machen in der Premium-Folge.
Ja. Nächste Premium checken wir I Wanna Dance.
Ja, aber wir können jetzt auch mal kurz reinsteppen einmal.
I wanna dance with somebody. Das ist das hoffentlich nicht.
Denke ich nicht.
Schnell. Ah, okay, ich weiß, das geht so in die Richtung D-Block und Estefan.
Ja. Wahrscheinlich zweite Drop-Hatze.
Ja, die neue D-Block und Estefan.
Ja.
Ja. Ja. Okay, cool. Hören wir rein, analysieren wir mal, wie das Ganze klingt.
Ja.
Ja.
So, hast du noch einen dritten Song?
Genau, einen dritten Song. Ich hatte es nämlich eben schon gesagt. Solange es nicht irgendein rechtsradikalen Scheißtext ist, höre ich ja alles. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal das Gegenteil von rechtsradikalen Scheiß-Song. Und zwar möchte ich draufpacken Die Ärzte mit Schrei nach Liebe.
Ah ja, sehr gut. Das Song.
Ich finde auch hier, das ist für mich ein perfekter Song.
Ja.
Also die Melodie mega gut. Der Text unfassbar gut. Und ich finde auch, was die Ärzte schaffen, kennst du das, wenn Künstler ein politisches Statement unterbringen wollen, ja, und was Positives sagen wollen oder auf was aufmerksam machen wollen, dann kann das manchmal so unangenehm peinlich werden. Also so, das ist so nett gemeint, gut gemeint, so gesellschaftskritisch, aber du denkst ganz nur so, gerade so im Deutschrap gibt's das öfter mal so.
Ja, im Deutschrap?
Ja. Also so die unbekannteren Sachen dann eher, weißt du? Die versuchen dann so ein bisschen systemkritisch zu sein und du denkst irgendwie ist das so leicht unangenehm. Also obwohl die Sache gut ist, ja?
Ja.
Kennst du zum Beispiel diesen Polizeisong, den bei Böhmermann öfter mal da vorkam? Bei Fest und Flauschig, den er abgespielt hat, so die Werbesong der Polizei.
Den kenne ich ja, wo die Polizei, diesen Werbesong, ganz hochnotpeinlich.
Genau, es ist aber die Sache an sich ist ja gar nicht schlecht. Also die Idee war ja wahrscheinlich irgendwie die sympathisch dazustehen zu lassen, aber der Song ist einfach so unangenehm.
Der Song ist unangenehm. Das ist wie so, also die Polizei singt davon, wie toll die Polizei ist, dein Freund und Helfer. Und am gleichen Tag liest du in den Nachrichten hier wieder rechte Mails von Polizeirechnern verschickt worden.
Ja, aber guck irgendwelche. Mal, aber das Ding ist ja, die Idee ist ja gut. Die Idee ist ja richtig. Man muss es ja, aber es funktioniert irgendwie, das ist nicht richtig.
Das ist nicht das richtige Marketing-Tool.
Man hat nicht den richtigen Ton getroffen. Und jetzt überleg mal. Die Ärzte, Schrei nach Liebe, sagen im Prinzip das Problem von Neonazis. Das könntest du auch auf eine unangenehme Kackweise machen. Oder du schaffst es wie die Ärzte, das so zu machen, dass du ein politisches Statement abgibst, dass du dich ganz klar positionierst gegen rechts und es wirkt null peinlich, es wirkt überhaupt nicht drüber, sondern man fühlt das richtig gut einfach.
Das ist richtig gut, ja.
Ja. So, ich spiele es mal gerade an. Ja, und ich finde auch ich finde die Gitarrenline. Ständig kocht dein Blut.
Allein das schon, ne?
Ja.
Also die machen das ja mit dem, also die machen diesen Nazi lächerlich einfach. Ne?
Ja.
Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Reicht schon aus.
Ja, aber es ist so gut.
Ja, das ist so gut, ja.
Ja, und dann kommt ja noch das Video, finde ich auch grandios, wo da die Nonnen die E-Gitarre spielen, der Neonazi, der am Ende von den farbigen Kindern abgeschminkt wird und so. Also wirklich durch und durch ein super Ding.
Ja.
Wollte ich einfach mal auf die Playlist.
Würde ich gerne mit dir in der Klangküche Premium nochmal länger reinhören.
So. Ja, oh, gerne. Super, können wir mal reinhören. Da kann man vielleicht nochmal erklären, wie die Ärzte es eigentlich schaffen, eben so ein politisches Statement zu machen und dabei immer noch so cool zu wirken und nicht peinlich.
Ja. Ja. Genau.
Das ist mein Platz 1.
Mein dritter Song, ich habe ihn noch nicht gehört, gar nicht reingehört, aber okay. Ich habe es gerade ganz spontan rausgesucht. Und zwar This Time Never Be Alone Again von Dada Life. Das ist die aktuelle Single von Dada Life. Und zwar, ich war früher mal, Fan von denen, von Dada Life.
Ich auch, ja.
Und dann ist es so ein bisschen ruhig um die geworden und die haben auch nicht so dann mehr in der A-Liga mitgespielt, wo sie mal mitgespielt hatten. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wo stehen die gerade, was machen die so und wo ist das Problem?
Wann ist der rausgekommen?
15. Weil Mai.
Der hat schon 1,6 Millionen Streams.
Ja, ist so ganz ordentlich für die, oder?
Für wo wir gerade gesagt haben, wir fragen uns, ob es die noch gibt. Dafür ist es ganz gut. Und, 2 Minuten 47, da bin ich jetzt mal gespannt. Hören wir das dann auch in der Premium uns genau an oder und ich skippe da jetzt nur mal ganz kurz rein oder skippen wir gar nicht rein? Wie machen wir es mal?
Mach mal 5 Sekunden. Also.
5 Sekunden, okay. Damit wir nur mal wissen, worum es geht.
Ja.
Okay, Melbourne Bounce, aha.
Ja, Melbourne Bounce, naja. Also,
so ein bisschen.
Ja, beatmäßig, ja, stimmt. Aber Hook hat mir gut gefallen gerade, was ich gerade habe. Okay. Wir hören mal länger rein.
Genau. Hören wir länger, Premium hören wir mal richtig rein. Bin vor allem gespannt. Dada Life war für mich immer auch ein Aushängeschild für wirklich satten, sauberen Sound. Die haben schon satten, sauberen Sound gemacht, bevor es durch Spotify cool war.
Ja, die haben immer einen fetten Sound gehabt.
Die hatten immer einen fetten Sound.
Die können richtig gut produzieren, die Jungs.
Ja, die zwei, was sind das, Schweden?
Schweden, ja.
Ja. Stehen ja auch beide. Sind auch beides auch wirklich so, da ist der O. Kornier und S. Engblom. Beide auch, also sie sind der Act. Und sie sind auch der Produzent, also ne, das ist...
Ja, vielleicht ist das Problem, Sina, ne?
Ja, ja.
Das, die kommen, die müssen zu viel selber machen.
Ja, ja, die machen, glaube ich, zu viel selbst. Die hatten eine Idee, die hatten dieses Dada-Life, dieses Dadaismus, daher kommt das ja so ein bisschen, dieses Quatschige mit den aufblasbaren Bananen dann bei den Acts und so. Und ich glaube, bei den Gigs. Und ich glaube, das ist denen irgendwann, ist das einfach too much, ne? Dann fehlt dann da irgendwie das Team, um das groß aufzuziehen.
Ah, glaube ich auch. Also wir können dann auch gerne noch mal in ihre Klassiker rein, Kick Out the Epic Motherfucker und so. Richtig gut damals, schon 8 Jahre her, ne?
Das ist krass, ne?
Fight Club is Closed, war auch mega Nummer damals. Hör mal alles,
Epic Motherfucker ist doch im Prinzip dieses
Also als singen die bis heute mit, die Leute auf Festivals, von sich aus.
Haben die das eigentlich dadurch so initiiert durch diesen
Synthesizer? Weiß ich gar nicht. Bin ich mir gar nicht sicher. Oder Unleash the Fucking Data.
Ja, mega gut.
Just the Bleep Satisfaction war damals so ein Remake von Satisfaction. Also hören wir mal ein paar mehr Songs von denen rein in der Klangküche Premium.
Ja, aber du siehst ja, guck mal, monatliche Hörer sind runtergegangen auf 1 Million. Ja. Also. Siehst du dann, ne? Das ist schon schwierig dann.
Ist schon schwierig, ja. Alright. Sinan, jetzt haben wir eigentlich erst 2 Themen durch. Wir haben ein bisschen uns verquatscht und wir haben schon über eine Stunde haben wir jetzt. Ich kann mein Thema in einer Minute abfrühstücken, mein nächstes.
Ich kann meins auch ganz schnell kriegen.
Ja, los, du bist dran. Du hast angefangen.
Okay, ich wollte mit dir einfach nur über Fitorial reden, mein neues Projekt.
Okay.
Und ich bin so ein bisschen gespannt. Also ich wollte noch mal ganz kurz erklären. Also wir machen dieses Fitorial 5 Workout, Melli, Vanessa und ich. Das sind immer 5 Minuten Workout mit 5 Übungen. Ne? 5 Minuten, 5 Übungen. So ganz, ganz simpel. Und der Sinn dahinter ist tatsächlich, wir haben nämlich viel so rumüberlegt. Also es gibt ja unfassbar viele so Fitness-Channels und Fitness-YouTuber und so.
Ja.
So. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, okay, die meisten davon, die werden ja eigentlich nur geguckt, Aus Unterhaltungsgründen, ne? Also es ist ja nicht so, wenn das 1 Million Leute gucken, dass da 1 Million Leute sind, die jetzt alle deswegen Sport machen. Das stimmt nicht. Die meisten gucken das einfach aus Unterhaltung, das ist ja so. Und ich habe dann auch so gemerkt, also der Bedarf ist gar nicht da an weiteren Übungen, weil letztlich, du findest auch 12 Millionen Tutorials im Netz, wie du jetzt Liegestütz machen kannst und so weiter. Sondern was ich dann so gedacht habe, was eigentlich eher so fehlt, ist ja, du brauchst regelmäßig immer wieder so die Motivation, was zu tun. Weil wenn du wirklich was tun willst, du findest die Information ja, ne? Mhm. Und deswegen wollten wir jetzt halt diese Verknüpfung, hatte ich ja schon mal erzählt, von Mucke, die 5 Minuten geht, die genau auf die Workouts zugeschnitten ist, die ich dann produziere. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Ich wollte an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, vielleicht habe ich hier noch welche, die gut produzieren können und Bock drauf haben. Es gibt so ein Template, da sind so dann diese Audioansagen da drin und dann kann man einen Song dazu produzieren. Also wer irgendwie in der Lage ist und Bock drauf hat, so Techno, Tech House zu produzieren, der kann das gerne machen. Wir hätten da Bock drauf, dann darauf, wir würden das dann auch releasen und so.
Okay, klingt spannend.
Ja, ich habe hier nochmal ein kleines Beispiel. Ich habe schon 5 Songs fertig. Ich zeig mal grad.
Get ready for Tutorial 5. Squats in 3, 2, 1, go.
Ja, und die Songs gehen immer 5 Minuten und die Ansagen sagen dann die jeweilige Übung an. Also alles sehr, sehr intuitiv. Und ich muss sagen, mir macht es gerade total Bock, weil ich so wieder einen Sinn darin gesehen habe, 5 Minuten Loop-Mucke zu produzieren.
Ja, okay.
Ja, also das macht mir irgendwie gerade total Spaß, weil sonst, du kennst das vielleicht dann, du machst irgendwas und stellst dann vielleicht so die Frage, ja, aber warum? Warum jetzt diesen Song? Keine Ahnung.
Das ist, Sinan, das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Du machst irgendwas, wo stellst du die Frage, warum?
Ja, aber weißt du, guck mal, gerade so bei Songs machen, ich hab das tatsächlich öfter mal, also manchmal habe ich einfach nur Songs gemacht, die habe ich nie rausgebracht, weil der Grund einfach war, ich wollte einen Song machen.
Ja.
Aber spätestens dann bei der Frage, ja, was machst du jetzt damit? Weil da war klar, das ist nicht das neue Top-Hit, das wird kein Welthit, das wird auch kein Szene-Hit. So, wofür gibt's diesen Song? Und dann überlegst du auch so, ja, es gibt auch einfach schon unendlich viele Songs. Und jetzt habe ich ja sozusagen einen Rahmen geschaffen, wo ich ja Songs für brauche. Also kann ich die dafür produzieren. Also ich habe mir so den eigenen... Du hast
einen Markt geschaffen.
Ich habe mir meinen eigenen Markt geschaffen. Ob den am Ende irgendwer hören wird, das ist eine andere Frage. Ja. Aber ist mir eigentlich egal, weil das ist erstmal gar nicht die Frage. Die Frage ist ja jetzt so, ich brauche Songs und jetzt bin ich voll motiviert, Songs zu produzieren, die ich dafür benutzen kann.
Das ist auf jeden Fall eine valide Strategie. Man produziert erst das Angebot und dann muss man zusehen, dass man da eine Nachfrage nachschaut.
Genau.
Und das kann man durch Marketing kriegen zum Beispiel. Muss ein
bisschen da muss
Instagram-Werbung machen und so.
Ja, dann müssen
TikTok-Videos.
TikTok-Videos. mal sehen. Also wir haben einen Instagram-Kanal, haben wir auch schon gemacht. Der heißt Tutorial_5 und da werden wir dann immer so Updates geben, wann es neue Videos gibt, von den Übungen, Interview-Auszüge von uns und so. Mal sehen.
Folge ich dem mal.
Ja, mach das mal.
Ja, so, ich bin der 68. Abonnent.
Dann muss noch
merkt euch das, wenn der Kanal nachher 3 Millionen Follower hat. Ich war der 68.
Alles klar. Ja, mal sehen. Also ich muss mir noch ein bisschen überlegen. Ich glaube, das Konzept ist nicht schlecht. Genau, das. Also wir haben auch überlegt, wie kriegt man das jetzt so...
Brüste.
Ja, noch ein anderes habe ich mir überlegt. Und zwar... habe ich so gedacht, wir wollen tatsächlich ja für diese Workouts und so, wir wollen kein Geld, ne? Wir sagen jetzt nicht hier, kauf das Programm für 50 Euro oder so.
Das ist ein klassischer Sinan.
Warte,
ich will dafür kein Geld.
Nein, also bei dem Fitness-Ding haben wir sehr, sehr idealistische Motivation. Okay. Wir wollen die Leute wirklich fit machen, also gesundheitlich. So, ich bin eigentlich drauf gekommen, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, mein Bruder, mit dem fahre ich viel Fahrrad, mit dem gehe ich Basketball spielen. Aber dann ist es immer wieder so, dann sind wir beim Basketball, dann fängt er wieder an, mein unterer Rücken zwickt wieder so. Ne? Dann sag ich so, wann hast du das letzte Mal ein paar Liegestütze gemacht? Ach, nerv nicht. So, ja. Komm, ein paar Liegestütze die Woche, das kannst du ja wohl noch machen. Oder mach mal Plank oder so. Ja, wann denn? Dann sag ich, Alter, du brauchst 5 Minuten, mehr musst du doch nicht machen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, er hat anscheinend ein Problem, es einfach zu machen. Also obwohl er ja weiß, dass es gut für ihn wäre, aber er tut's nicht. Also habe ich mir gedacht, okay, dann lass mal jetzt was überlegen, wo er sich nicht wehren kann. Ich schicke dem am Ende das Video und sage, los, mach, 5 Minuten, komm, keine Diskussion.
Ja, ja, ja.
So, das ist die Überlegung. Und wie sich das verbreitet, ist dann eben, dass wir sagen wollen, wenn du das machst, wenn du das Video dir anschaust und machst, das Einzige, was wir von dir verlangen, ist, teile das. Also,
okay, ja.
Ne, sag halt sozusagen, ich habe das jetzt gemacht, also post es in deiner Story, post es in deinem WhatsApp, was weiß ich, dass du für Tory 5 gemacht hast. Wenn das einer macht, dann sind wir schon happy. Mehr wollen wir nicht. Weil dadurch verbreitet sich das ja letztendlich, ne?
Ja.
Also,
das ist eine gute Methode.
Ja. Ja. Das müssen wir natürlich jetzt irgendwie noch überlegen, wie man das gut kommuniziert. Dass man sagt, es kostet alles nichts, wir machen euch immer wieder Videos, motivieren euch. Und wenn ihr es macht, wenn ihr einmal mitmacht, dann teilt das Video. Das ist die Challenge.
Ja, es gibt da so Social Media Gates, ne? Also du kannst das Video irgendwie runterladen, aber dafür wird automatisch dann ein Tweet abgesetzt oder ein Posting gemacht. Okay. Also, da gibt es Softwarelösungen für. Dann kriegst du Zugang zu dem Content.
Stimmt, sonst hat man ja wieder das Problem, so die Leute machen es dann trotzdem nicht.
da gibt es so Quoten, ne? Also so 8% aller Leute machen das oder so nacheinander.
Ja, vielleicht da, wenn man es richtig krass erwähnt, vielleicht kommen wir auf eine höhere Quote. Wenn man immer
aber du kommst
da
nie richtig, also richtig auf 100 oder so kommst du nicht. Du kommst auf 20%
aber,
oder so.
Ja, das wäre ja schon gut, wenn 20%. Also, dass man einfach wirklich sagt, guck mal, wir motivieren euch, wir überlegen uns, was du machen kannst. Kostet alles nichts, aber wenn du es machst, dann teilst du es. So.
Ja, guck dir mal solche Social Gates an.
Mhm. Ja.
Die kann man für einen 10er oder so sich installieren. Und dann, dann hast du höhere Quoten.
Check ich mal.
Ja.
Ja, das war mein kurzer.
Das war dein Eine-Minute-Thema dafür, was du jetzt in 10 Minuten reinbringst. Okay, ist klar. Sina, mein Thema ist, ich fahre am 2. August in den Urlaub.
Du bist ja verrückt.
Und zwar geht es nach Kreta.
Griechenland.
Kreta. Genau. Mhm. So, gucken, mein Thema habe ich in 10 Sekunden durch.
Ja, jetzt warte. Also wie kommt ihr denn da hin? Mit dem Flugzeug?
Ja, also ursprünglich war Türkei, habe ich ja erzählt, es fällt aus wegen Essen nicht. Und dann war als nächstes stand
fällt aus wegen Essen nicht, ja.
War auf dem Zettel Fuerteventura, hat dann das Reisebüro umgebucht. Fuerteventura, also meine Vorgabe war, ich möchte dahin, wo ganz wenig Corona ist. Mhm. Und Fuerteventura ist ganz wenig Corona. Also Insel, ne, vor Westafrika, aber gehört zu Spanien. Aber da war das Hotel nur so, das wäre eine Verschlechterung gewesen gegenüber dem Hotel in der Türkei. Also Türkei, 5-Sterne-Hotel und in Fuerteventura nur 4-Sterne-Hotel. Und das sah da auch nicht so ganz mega gut aus. Also immer noch ein tolles Hotel, aber eine Kategorie weniger.
Ja? Ja.
Und dann haben die vom Reisebüro sich nochmal umgeschaut und dann ist auch in den letzten Tagen der Markt explodiert. Also die Preise sind so krass nach oben gegangen, weil jetzt tatsächlich doch alle Menschen noch spontan in den Urlaub fliegen.
Hm.
Also erst war ja so das Mindset da, wir bleiben dieses Jahr mal zu Hause oder fahren an die Ostsee. Aber Mitte Juni wurde ja dann die Reisebeschränkung aufgehoben. Und jetzt, so wie ich, planen dann doch einige Leute in den Urlaub zu fliegen und deswegen sind die Preise explodiert. Aber wir haben dann noch was Cooles gefunden, was richtig Schönes auf Kreta. Ein schönes Hotel.
Kreta auch echt, ist ja gar nicht mal so eine kleine Insel. Und noch weitaus südlicher als wo ich immer bin, in Izmir, Çeşme. Also
ja,
ist bestimmt
ist,
schön.
Genau, ist südlicher als auch da, wo ich hingefahren wäre in der Türkei.
Ja, ja. Du weißt wahrscheinlich, Antalya ist nochmal südlicher.
Genau, südlich.
Zypern eher.
Ja, genau. Ja. Und am 2. August bin ich weg für 2 Wochen. Und ja, das heißt, dann fällt auch hier ein bisschen Klangküche aus. Schrägstrich. Vier-Gänge-Menü, / Premium-Folgen.
Ja.
Beziehungsweise, weiß nicht, ob du das dann vielleicht mit jemand anders machst in der Zeit. Kann ja sein. Haben wir sonst auch schon mal gemacht.
Ja.
Aber ich brauche Erholung.
Auf jeden Fall hast du dir verdient.
Habe ich mir verdient, ey.
Und gibt's so schon ein paar Hinweise, so beim Flug und so? Wahrscheinlich dann Fettmaske an und.
Nee. Glaub nicht. Nee.
Keine Maske im Flug.
Also, ein Freund von mir ist letzte Woche nach Spanien geflogen, nach Südspanien, und der sagte, der Flug war super leer. Also, jeder hatte eine Reihe für sich im Prinzip.
Ja, meine Mom ist auch letztens aus der Türkei wiedergekommen und die hat er auch erzählt. Die waren 20 Leute insgesamt in einem Flieger, der für 300 Leute ausgelegt ist. Das kann irgendwie auch nicht ganz wirtschaftlich sein, oder?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht variiert das von in das Land, wo du fliegst, ob du Maske aufsetzen musst im Flug. Aber ich, also habe ich nichts. Das Einzige, okay, also, was...
meine Mutter musste Maske anziehen, beziehungsweise auf dem Hinflug, der war voll, da mussten sie dann irgendwie auch Maske anziehen. Keine Ahnung, oder...
Ich weiß nicht, sehe ich dann. Selbst das ist nicht das Problem, eine Maske eben aufzusetzen. Ja, ja.
Wie fragt man hier, fragt man ein paar Deutsche, wie problematisch das ist.
Griechenland hat bisher so 3.500 Corona-Fälle und Deutschland hat 200.000. Ne? Also klar, die testen da wahrscheinlich ein bisschen weniger und so. Aber,
ja gut, aber auch so, also Insel ist immer ein Vorteil. Ne?
Insel ist Vorteil, haben wir gesehen an Neuseeland und so. Ne?
Neuseeland, ja.
Und das Einzige, was Griechenland aber hat, die machen Lotterie. Das heißt, wenn du ankommst ins Land, wird per Zufallsgenerator gezogen, ob du einen Corona-Test vor Ort machen musst.
Ah, okay.
Also dann musst du da einmal Abstrich machen, ne? Und dann wird es auf Corona getestet. Und das ist das Einzige, was sie haben. Ja.
Ja gut, ist ja nicht verkehrt, mal so stichprobenartig. Ja.
Oh, jetzt fällt mir gerade noch ein Thema ein. Ich hatte am Wochenende, hast du noch 2 Minuten?
Ich habe noch 2 Minuten.
Am letzten Wochenende hat mich ein guter Freund besucht und wir wollten einfach mal Wochenende zocken und ein bisschen Bier dabei trinken. Und der hatte Corona gehabt, hat er mir erzählt.
Ach krass.
Ja, und zwar vor 2 Monaten.
Mhm.
Und
ich dachte, Corona gibt's gar nicht.
Ja, und er sagte, also ich soll ausdrücklich hier sagen, dass es nicht die leichte Grippe ist.
Okay.
Er hatte so 4 Wochen richtig Brennen in der Lunge, also richtig schmerzhaftes Brennen in der Lunge.
Krass.
Und hohes Fieber gehabt und ihm ging es richtig hundeelend. Mhm. Und aber eingestuft als mittelschwerer Verlauf oder so war das, ne?
Ja.
Und er sagte, er wünscht es keinem, das zu haben. Also ist Nichtraucher, sportlich, kein Übergewicht, Mitte 30. Und arbeitet bei der Post und er sagte, es sind über 30 Leute, haben sich krank gemeldet bei der Post, aber offiziell hieß es kein Corona-Fall bei der Post, also die haben da irgendwie
unter Verschluss, ja,
haben das so unter den Teppich gekehrt, damit da, also es war so ein Hotspot wohl, ne, also in so einer, bei der Post da in so einem großen Büro irgendwie und sehr, sehr seltsam und
ja, klar. Ja. Den Tönnies machen sie fertig.
Das Problem war, sagte er, überhaupt einen Test zu bekommen. Also,
das kenne ich.
Du hast alle Symptome. Meine Tochter, dass sie gerade reingekommen. Du hast alle Symptome von Corona: Geruchsverlust, Geschmacksverlust, Lunge brennt und Fieber. Und dann rufst du da an beim Gesundheit. Ja, hatten Sie dann Kontakt zu einem Corona-Infizierten?
Nein,
nicht, dass ich wüsste.
Dann sind Sie clean.
dann haben Sie auch kein Corona und dann wieder auch erstmal keinen Test gemacht, so, ne?
Ja, ja.
Also zumindest war das der Stand von vor 8 Wochen.
Das habe ich auch jetzt schon öfter irgendwie immer wieder mitbekommen. Also irgendwie,
immer wieder, ne?
Das steht so krass in Diskrepanz zu der Aussage, wir können Millionen von Tests machen. Das versteht, also einer lügt.
Ja, das ist, glaube ich, ein Kostenfaktor. So ein Test kostet irgendwie 120 Euro oder so und ich glaube, die wollen, weil die Krankenkasse muss das bezahlen, die wollen das Ding erstmal vermeiden zu machen. Also das ist so der Tenor. Ja, und dann musst du den Masse, gehst zum Arzt und musst ihn selber bezahlen und dann ist positiv, ne? Aber also was ein Quatsch, ne?
Ja, ja. Oh Mann.
Naja, aber es kann, wie gesagt, das hat sich auch ein bisschen geändert. Das war auf jeden Fall der Stand von hier Mai oder so, ne? Und
naja.
Da wollte ich schon erzählen hier.
Okay.
Gut. Achso, und dann muss ich noch, füge ich noch an, wir haben ja dann auch gezockt hier, Computer gespielt und wir haben das Spiel Bioshock Infinite gespielt. Und das müsst ihr alle mal spielen, das wollte ich nur empfehlen.
Alle. Hey, Hashtag unbezahlte Werbung, oder kriegst du da auf einmal Geld für?
Nee, gar nicht. Die Firma ist, glaube ich, pleite, die gibt es nicht mehr, die das Spiel gemacht hat. Also,
ach so,
das
okay. Ist alt oder was, ne? Das
2013. Aber was für ein krasses Spiel. Also das musst du auch mal spielen, dann können wir drüber sprechen. Das hat nämlich so krasse Ebenen, das Spiel, wo du hinterher richtig philosophisch drüber diskutieren kannst. Echt
gut. Okay, warte mal. Gibt's das auch für PC?
Ja, gibt's auch für PC. Kostet bestimmt nur ein 5er oder so. Bioshock Infinite.
Ah ja.
Es gibt dann so, es gibt auf YouTube so 2,5 Stunden Analysen nachher, wie das Spiel zu interpretieren ist und so.
Okay.
Ich sag mal so, Hashtag Multiversen. Also multiple Universen.
Im Übrigen 3,04 Euro.
Ja, genau. Zockt das unbedingt. Wir haben es in 9 Stunden durchgespielt.
Okay, alles klar.
Ja. Und Zeitreisen und so, ja.
Ah, cool.
Mega gut. Alright, ich würde sagen, wir machen jetzt endlich hier Feierabend und melden uns dann in der nächsten Woche wieder.
Und, bis dahin.
Ja, warte. Und hört mal in die aktuelle Premium-Folge.
Bis dahin, Premium-Folge hören.
Tschüss.
Bis zur nächsten Premium-Folge. Tschüss.